Ja, herzlich willkommen zu Herzcheck, zu einer weiteren Folge. Mittlerweile die vierte Folge und heute soll es um die koronare Herzerkrankung, also die Erkrankung gehen, die eine Verengung der Herzkranzgefäße verursacht. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das wisst ihr mittlerweile, sind Todesursache Nummer 1. Und heute wollen wir dann die angesprochene koronare Herzerkrankung besprechen, denn dies ist die führende Todesursache unter den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Quasi die Nummer 1 unter die Nummer 1 der Todesursachen. Im Amerikanischen nennt man diese Erkrankung auch ASCVD, also Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Das heißt nichts anderes als verkalkende Erkrankung der Gefäße, die dann letztendlich eine Herzerkrankung, in dem Fall eine Herzdurchblutungsstörung, verursacht. Vielleicht erstmal eine Einführung dazu. Was sind denn die Herzkranzgefäße? Diese werden auch Koronarien genannt. Und das sind die Gefäße, die direkt als erstes von der Hauptschlagader der sogenannten Aorta abgehen. Sie versorgen das Herz mit Blut und somit mit Sauerstoff und sie liegen außen auf dem Herzen auf und geben dann ihre Gefäßäste in den Herzmuskel ab. Also wird der innenliegende Teil des Herzmuskels als letztes durchblutet und somit auch als erstes geschädigt bei einer Durchblutungsstörung. Und genau um die Durchblutungsstörung des Herzens soll es heute gehen. Also um die zugrunde liegende Ursache, die sogenannte koronare Herzerkrankung, also Erkrankung der Herzkranzgefäße, Verengung der Herzkranzgefäße, auch Koronarien, also Verengung der Koronararterien. Warum sollte mich jetzt nun diese Erkrankung interessieren, mag sich der eine oder andere von euch fragen, wenn ich jetzt noch nicht erkrankt bin. Es ist die Haupttodesursache weltweit und in Deutschland, also die führende Todesursache. Laut aktuellem Herzbericht, den ich auch gerne in den Shownotes dann nochmal verlinke, für das Jahr 2020 fast dreimal mehr Todesfälle durch diese koronare Herzerkrankung als durch Krebserkrankung. Man sieht also, dass es sich hier wahrlich um einen Blockbuster unter den Erkrankungen handelt und vielleicht einige Vorurteile, mit denen man mal aufräumen müsste. Es ist keine Erkrankung des alten Mannes, denn ca. 25% der Erstmanifestationen einer Durchblutungsstörung, zum Beispiel eines Herzinfarktes, treten vor dem 55. Lebensjahr bei Männern auf und 50% bei Männern vor dem 65. Lebensjahr. Bei Frauen, jedes siebte Ereignis tritt vor dem 55. Lebensjahr auf und jedes dritte Ereignis bereits vor dem 65. Lebensjahr. Also es ist keine Erkrankung des höheren Alters. Natürlich ist das Alter ein zunehmender Risikofaktor. Also je älter wir werden, desto höher ist unser Risiko, diese Erkrankung zu bekommen. Aber es ist nicht eine Erkrankung, die nur alte Menschen bekommen. Was versteht man denn jetzt nun unter dieser Erkrankung? Es kommt zu fetthaltigen Ablagerungen, sogenannten Plaques, in den Gefäßwänden, genauer gesagt hier in den Herzkranzgefäßen. Das vielleicht mal ganz kurze Beschreibung. Und wir wissen, dass es drei Hauptrisikofaktoren gibt: das Rauchen, Bluthochdruck und erhöhte Cholesterinwert. Aber wie kommt es jetzt nun zu diesen Ablagerungen, also zu diesen sogenannten Plaques? Das ist ein relativ komplexer Vorgang. Ich versuche das hier möglichst verständlich zu erklären. Initiiert werden diese Ablagerungen durch Einwandern von Cholesterin in die Gefäßwand. Hierdurch wird ein Entzündungsprozess aktiviert, also angestoßen, was schließlich in einer Plaquebildung, also in einer Zunahme dieser Gefäßwandverdickung, wenn man so sagen will, mündet. Ganz zentral ist also das Einwandern von Cholesterin. Und hier ist es besonders das sogenannte Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin, also das LDL-Cholesterin. Jetzt vielleicht, bevor wir über das Cholesterin reden, beziehungsweise über das Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin, was Grundlegendes zum Cholesterin. Cholesterin ist lebensnotwendig und wird praktisch in allen Zellen produziert. Es ist die Grundlage für viele Hormone, vor allen Dingen Steroidhormone. Wichtige Beispiele sind Cortisol und sexuelle Hormone. Cholesterin kommt in den Zellwänden vor, also es ist wichtig beim Aufbau der Zelle. Cholesterin ist also ein wahnsinnig wichtiger Grundstoff und ohne Cholesterin können wir nicht existieren. Und Cholesterin ist ja Fett und jeder, der schon mal beispielsweise Öl in Wasser gekippt hat, wird sehen, dass sich das eigentlich nicht verbindet. So ist es auch im Körper. Und für den Transport von Fett brauchen wir bestimmte Transporte. Also Eiweißmoleküle, sogenannte Proteine, die Fett, also Lipide, transportieren können. Setze ich die beiden Wörter zusammen, bekomme ich Lipoproteine. Das sind also unsere Fetttransporter. Und die Lipoproteine gibt es unterschiedliche Arten. Das führt jetzt vielleicht zu weit, ist aber fürs Verständnis relativ wichtig. Es gibt LDL, das hatte ich schon angesprochen, Low-Density-Lipoprotein. Es gibt das VLDL, das Very Low-Density. Dann gibt es das IDL, das Intermediate-Density, das Lipoprotein klein a und das HDL, das High-Density. Davon haben vor allen Dingen LDL, VLDL und Lipoprotein klein a das Potenzial, Plaques zu bilden oder ursächlich hierfür verantwortlich zu sein. Und jetzt zurück zur Entstehung dieser Plaques, also dieser Ablagerung. Ich hatte gesagt, es kommt zum Einwandern des LDL-Cholesterins in die Gefäße. Normalerweise kann das LDL eigentlich nicht durch eine Barriere durchwandern, also durch eine intakte Gefäßinnenwand, das nennen wir Endothel, einfach so hindurchwandern. Das funktioniert normalerweise nicht, aber das LDL kann von den Zellen, die die innere Gefäßwand, also den Endothelzellen, aufgenommen werden, über einen Rezeptor. Und das passiert vor allen Dingen, wenn mehr Cholesterin, LDL, Cholesterin im Blut ist, als in der Zelle. Und da haben wir eine direkte Beziehung zwischen dem Cholesterin, was in der Blutbahn, und vor allen Dingen dem LDL-Cholesterin, was in der Blutbahn herumschwimmt, und der Entstehung von den Plaques. Wenn man nun, ich hatte ja gesagt, das LDL wird über Rezeptoren aufgenommen, wenn man nun die Dichte der Rezeptoren und die Möglichkeit der Rezeptoren, LDL-Cholesterin zu binden, in ein Verhältnis setzt, das ist sehr viel Forschung notwendig gewesen, um das herauszubekommen. Und dafür gab es dann letztendlich auch für diese Forschung den Nobelpreis. Sollte das LDL zwischen 25 und 50 Milligramm liegen. Also das sind diese Werte, die normalerweise vorhanden sind. Vor allen Dingen gerade bei Kindern sehen wir, dass diese Spiegel die normalen Spiegel sind. Und das LDL nimmt dann auch im Altersverlauf zu. Also eine gute Orientierung hat man aber, wenn man mit 35 beispielsweise Werte misst, dann wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit schon abzeichnen können, also ob jemand eine deutliche Erhöhung hat, wenn dort das LDL-Cholesterin deutlich erhöht ist, dann wird sich das im Lebensverlauf eher nicht reduzieren. Also es ist wichtig zu wissen, dass das LDL eher mit der Lebenszeit ansteigt. Und wenn wir bereits mit 35 erhöhte Cholesterinwerte haben, dann ist es eher so, dass diese Cholesterinwerte im Verlauf nicht deutlich sinken werden. Also durch die Ablagerung des LDL-Cholesterins kommt es dann zu einer Oxidation, also zu einer Umwandlung des LDL-Cholesterins. Hierdurch kommt es zum Anstoßen einer entzündlichen Reaktion. Es werden Entzündungsbotenstoffe ausgesendet und unterschiedliche Zelltypen wandern jetzt nun hier ein, werden aktiviert. Das sorgt dazu, dass diese initial begonnene kleine Fatty Streak, so wird es im Englischen bezeichnet, also kleine Fettstraße, zum Plaque umgewandelt wird, das Plaquevolumen weiter zunimmt. Eigentlich will der Körper nur im Rahmen einer Abfangaktion durch Bereitstellung von unterschiedlichen Entzündungszellen diesen Prozess bzw. diese LDL-Cholesterinablagerung versucht er zu minimieren. Das LDL-Cholesterin wird von Fresszellen, sogenannten Makrophagen, aufgenommen. Diese werden dann zu sogenannten Schaumzellen. Einige dieser Schaumzellen sterben und setzen dann das Cholesterin wieder frei, was wiederum die Entzündung weiter vorantreibt. Es kommt nicht nur zum Einwandern von Entzündungszellen, sondern auch von Bindegewebszellen und zur Vermehrung von Gefäßmuskelzellen und teilweise dann auch zur Verkalkung in diesen Plaques. Es ist also ein recht komplexer Prozess, der abläuft. Die Ablagerungen, also Plaques, können ständig größer werden und dann letztendlich den Blutfluss behindern, aber auch plötzlich einreißen, also rupturieren, also quasi platzen und einen akuten Herzinfarkt verursachen. und wie ihr das verspürt, was mögliche Warnzeichen sein können und wie die Diagnostik und Therapie aussieht, das würde ich gerne in der nächsten Folge mit euch besprechen und dann in einer weiteren Folge die Möglichkeit der Vorbeugung, also der Prävention. Also, ich freue mich, wenn ihr bei Teil 2 und Teil 3 zur koronaren Herzerkrankung auch wieder zuhört.